Freiheit nur für die Anhänger der Regierung.
Heute ist wieder Sonntag, der tödlichste Tag für Gefangene und Einsame.
Ist keine Freiheit. Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden.
Auf meiner Grabtafel dürfen nur zwei Silben stehen. Zwie. Das ist nämlich der Ruf der Kohlmeisen, den ich so gut nachmache, dass es sofort herlaufen.
Solange wir das Sozialismus nicht in unseren Händen halten, die jetzige Herrschaft der Minderheit durch die Herrschaft der Mehrheit zu brechen.
Das Einzige, was man
schlimmer als jede Niederlage ist ein
wir wissen, solange der Kapitalismus existiert, solange wir das Heft nicht in unseren Händen halten, kann von Abrüstung keine Rede sein.
Ich war, ich bin, ich werde sein. Rosa Luxemburg wird diesen Monat 150 bei Radio Blau.
Breslau, Mitte Dezember 1917. Jetzt hat es ein Jahr, dass Karl in Luckau sitzt. Ich habe in diesem Monat oft daran gedacht und genau vor einem Jahr waren sie bei mir, in Wronke, haben mir den schönen Weihnachtsbaum beschert. Heuer habe ich mir hier einen besorgen lassen, aber man brachte mir einen ganz schäbigen mit fehlenden Ästen, kein Vergleich mit dem vorherigen. Ich weiß nicht, wie ich darauf die 8 Lichtlein anbringe, die ich erstanden habe. Es ist mein drittes Weihnachten im Kittchen, aber nehmen Sie es ja nicht tragisch. Ich bin so ruhig und heiter wie immer. Gestern lag ich lange wach. Ich kann jetzt nie vor 1 Uhr einschlafen. Muss aber schon um 10 ins Bett und dann träume ich Verschiedenes im Dunkeln. Gestern dachte ich also, wie merkwürdig das ist, dass ich ständig in einem freudigen Rausch lebe, ohne jeden besonderen Grund. So liege ich zum Beispiel hier in der dunklen Zelle auf einer steinharten Matratze und mich im Hause herrscht die übliche Kirchhofstille. Man kommt sich vor wie im Grabe. Vom Fenster her zeichnet sich auf der Decke der Reflex der Laterne, die vor dem Gefängnis die ganze Nacht brennt. Von Zeit zu Zeit hört man nur ganz dumpf das ferne Rattern eines vorbeifahrenden Eisenbahnzuges oder ganz in der Nähe unter den Fenstern das Räuspern der Schildwache, die in ihren schweren Stiefeln ein paar Schritte langsam macht, um die steifen Beine zu bewegen. Der Sand knirscht so hoffnungslos unter diesen Schritten, dass die ganze Öde und Ausweglosigkeit des Daseins daraus klingt, in die feuchte, dunkle Nacht. Da liege ich, still, allein, gewickelt in diese vielfachen schwarzen Tücher der Finsternis, Langeweile, Unfreiheit des Winters, und dabei klopft mein Herz von einer unbegreiflichen, unbekannten inneren Freude, wie wenn ich im strahlenden Sonnenschein über eine blühende Wiese gehen würde. Und ich lächle im Dunkeln dem Leben, wie wenn ich irgendein zauberhaftes Geheimnis wüsste, das alles Böse und traurige Lügen straft und in lauter Helligkeit und Glück wandelt. Und dabei suche ich selbst nach einem Grund zu dieser Freude, finde nichts und muss wieder lächeln über mich selbst. Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst. Die tiefe nächtliche Finsternis ist so schön und weich wie Samt, wenn man nur richtig hinschaut. Und in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den langsamen, schweren Schritten der Schildwache singt auch ein kleines, schönes Lied vom Leben, wenn man nur richtig zu hören weiß. In solchen Augenblicken denke ich an Sie und möchte Ihnen so gern diesen Zauberschlüssel mitteilen, damit Sie immer und in allen Lagen das Schöne und Freudige des Lebens wahrnehmen, damit Sie auch im Rausch leben und wie immer über eine bunte Wiese gehen. Ich denke ja nicht daran, Sie mit Asketentum, mit eingebildeten Freuden abzuspeisen. Ich gönne Ihnen alle reellen Sinnesfreuden. Ich möchte Ihnen nur noch dazu meine unerschöpfliche innere Heiterkeit geben, damit ich um sie ruhig bin, dass sie in einem sternbestickten Mantel durchs Leben gehen, der sie vor allem Kleinen, Trivialen und Beängstigend schützt. Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwarzen und rosa-violetten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren kommen in Betracht entweder Holunder, seine Beeren hängen in schweren, dichten Trauben zwischen großen, gefiederten Blattwedeln. Sicher kennen Sie sie. Oder wahrscheinlicher Liguster, schlanke, zierliche, aufrechte Rispen von Beeren und schmale, längliche grüne Plättchen, die rosig-violetten, unter kleinen Plättchen versteckten Beeren können die der Zwergmispe sein. Sie sind zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit ein bisschen schon überreif und angefault. Erscheinen sie oft violett-rötlich. Die Blättchen sehen der Myrte ähnlich, klein, spitz, am Ende dunkelgrün und ledrig, oben, unten rau. Sonjuscha, kennen Sie Platens verhängnisvolle Gabel? Könnten Sie es mir schicken oder bringen? Karl hat einmal erwähnt, dass er sie zu Hause gelesen hat. Die Gedichte Georges sind schön. Jetzt weiß ich, woher der Vers und unterm Rauschen rötlichen Getreides stammt, den Sie gewöhnlich hersagten, wenn wir im Felde spazieren gingen. Können Sie mir gelegentlich den neuen Amades abschreiben? Ich liebe das Gedicht so sehr. Natürlich dank Hugo Wolfs Lied, habe es aber nicht hier. Lesen Sie weiter die Lessing-Legende? Ich habe wieder zu langes Geschichte des Materialismus gegriffen, die mich stets anregt und erfrischt. Ich möchte so sehr, dass Sie sie mal lesen. Ach, Sonitschka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf dem Hof, wo ich spaziere, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit Blutflecken. Die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, geflickt, dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt, statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern. Die Schädel also unseren Schafen ähnlicher, ganz schwarz, mit großen, sanften Augen. Sie stammen aus Rumänien, sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen führen, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen und noch schwerer sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastendienst zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis das für sie das Wort gilt, vai victis. 100 Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein. Dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische Weide gewöhnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt. Um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. »Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid«, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg. Aber eins blutete, Sonitschka. Die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit, und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still erschöpft und eins... das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür. Weshalb? Nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar verloren die freien, saftigen, grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel oder das melodische Rufen der Hirten. Und hier, diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. Oh, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier, beide, so ohnmächtig und stumpf und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Schreiben Sie schnell. Ich umarme Sie, Sonitschka. Ihre Rosa. Sonjuscha, Liebste, seien Sie trog allendem ruhig und heiter. So ist das Leben und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd trotz alledem. Karl Kraus, der diesen Brief 1920 in der Wiener Arbeiterzeitung abgedruckt fand, sah in ihm ein einzigartiges Dokument der Menschlichkeit und des menschlichen Ausdrucksvermögens. Der Pazifist und geniale Satiriker trug ihn mehrfach auf seinen Vorlesungsabenden vor und druckte ihn in seiner Zeitschrift Die Fackel ab.